Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2, es ist Zeit für Kontext mit einer Sendung von Christoph Keller. Die Empörung über die chinesische Intervention in Tibet hallt noch nach, doch bereits stellt sich wieder ein Stück weit Normalität ein und die heißt, dass man sich zwar der ständigen Verletzung der Menschenrechte in China durchaus bewusst ist, dass aber vor allem internationale Konzerne im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung gerne darüber hinwegsehen. Ein Zustand, der überwunden werden muss, sagt die Völkerrechtlerin und China-Kennerin Christine Kaufmann, Professorin an der Universität Zürich. Christine Kaufmann, anlässlich des 17. Kongresses der Kommunistischen Partei in China machte Zhu Yongkang, der Minister für öffentliche Sicherheit, deutlich, dass die chinesische Führung mit, ich zitiere, aller Härte gegen feindliche Kräfte im In- und Ausland vorgehen muss, gegen ethnische Separatisten, gegen religiöse Extremisten, schlimme Terroristen und heretische Organisationen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in China.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, zunächst einmal festzustellen, dass diese Reaktion eigentlich nichts Neues ist. Wir kennen das aus China. Sie ist sicher schärfer ausgefallen, weil China durch die Olympischen Spiele jetzt sehr stark im Rampenlicht steht und weil es für die chinesische Regierung sehr wichtig ist, das Gesicht gegen außen nicht zu verlieren und klar zu demonstrieren, wir haben die Situation im Griff. Auslöser war sicher die Protestbewegung in Tibet. Etwa 100 Personen sind verschwunden, über 1000 verhaftet. Es ist sehr schwierig, sich ein konkretes Bild jetzt hier über die Situation zu machen.
Befriedung durch Gewalt, das ist ja, Sie haben es gesagt, keine neue Strategie der chinesischen Führung. Das wusste man alles, bevor man die Olympischen Spiele nach Peking holte.
Ja, das hat man gewusst. Man war sich aber auch bewusst, dass das Probleme geben könnte. Und China hat bei der Kandidatur sehr breite Zusicherungen gemacht, unter anderem, dass sich Journalisten frei bewegen können. China hat aber auch gesagt, wir werden Menschenrechtsabkommen ratifizieren im Zusammenhang mit dem Beitritt zum Menschenrechtsrat. Und das ist nicht erfolgt bis jetzt. Das wurden also verschiedene Versprechen nicht eingelöst.
Sie sind Völkerrechtlerin, Sie sind Staatsrechtlerin, Sie sind Expertin in Sachen Menschenrechte, Christine Kaufmann. Allgemein beruft sich ja die chinesische Führung streckenweise immer ein bisschen darauf, dass man sie sagen, man könne die Menschenrechte eben anders interpretieren. Es gäbe eine besondere chinesische Lesart für die Menschenrechte. Können Menschenrechte anders interpretiert werden?
Es gab einmal eine große Diskussion um die sogenannten Asian Values, wo argumentiert wurde, dass asiatische Länder eine ganz andere Kultur kennen und die Menschenrechte, die auf westlichem Gedankengut beruhten, da gar nicht passen würden. Mittlerweile weiß man aber, und das wurde auch sehr schön nachgewiesen von einem Asiaten, von einem Inder, Amartya Sen, der den Nobelpreis bekommen hat. Und er hat sehr schön gezeigt, dass Freiheit und Toleranz Grundwerte in allen asiatischen Kulturen sind. Und er hat auch sehr schön gezeigt, dass eigentlich diese Grundidee der Menschenrechte durchaus auch in asiatischen Ländern zum überkommenen Gedankengut gehört. Wo es Unterschiede gibt, und das kann man nicht wegdiskutieren, ist bei sozialen Rechten, bei wirtschaftlichen Rechten. Ich nehme ein Beispiel, etwas Unspektakuläres, zum Beispiel der Wert der Familie ist in China viel höher eingestuft als bei uns.
Die Konstante in der chinesischen Geschichte ist die Bewahrung des Reichs. Man will die Reichsgrenzen bewahren. Man wollte sich vor vielen Jahrhunderten eben schützen vor den mongolischen Horden, die das Land bedrohten. Und jetzt beruft man sich ein Stück weit auch auf diese Doktrin, wenn man den Tibet eben in Anführungszeichen mit Gewalt befrieden will. Ist das eine staatsrechtliche Doktrin, die wir so verstehen und die wir auch unterstützen können?
Ja, China macht an sich geltend, sie schützt ihre eigene Souveränität. Das ist ein Denken, das auch westlichen Staaten vertraut ist. Das ist das klassische Konzept nach dem Westfälischen Frieden. Ein Staat sichert seine Grenzen, zieht in den Krieg, wenn nötig. Und es ist dieses Denken, das hier natürlich auch noch etwas anklingt. Und wenn wir Argumentationen anschauen, auch der amerikanischen Regierung in anderen Konflikten, dann ist das Sichern des eigenen Staatsgebietes ist ein ureigenes Interesse jeden Staates letztlich. Man muss hier natürlich jetzt unterscheiden, wenn Tibet sich tatsächlich abspalten würde, dann wäre es legitim, dass China versucht, das zu verhindern. Die Frage ist immer, mit welchen Mitteln und was sind die Gründe für die Abspaltung. Und das Problem nun in Tibet und auch in anderen Gebieten, wenn wir an die Uiguren denken, ist, dass wir dort kulturelle Minderheiten haben, also Minderheiten bezogen auf ganz China, Personengruppen, die aber in diesen Gebieten eigentlich prägend sind. Und diese Minderheiten, die werden schlecht geschützt in China, was dazu führt, dass natürlich Widerstand entsteht, das ist völlig klar. Und was auch dazu führt, dass dieser Widerstand wieder mit Repression unterdrückt wird. Und so gesehen ist die Empörung über das, was in Tibet geschieht, durchaus berechtigt.
Die Empörung bezieht sich nicht nur auf die Situation im Tibet, sie bezieht sich insbesondere auch auf andere Problembereiche der Menschenrechte. Die Todesstrafe. Die Todesstrafe ist ja endemisch, muss man schon fast sagen, in China. Man weiß nicht genau, wie viele es sind. Zwischen 5'000 bis 8'000 Hinrichtungen sind es pro Jahr. Wie ist da die Lage, Christine Kaufmann?
China hat ein kleines bisschen reagiert auf die internationale Kritik, indem jetzt alle Todesurteile überprüft werden vom obersten Gericht. Das hat aber die Lage nicht substanziell verbessert. China steht nach wie vor zu oberst an der Spitze der Länder, die die Todesstrafe kennen und vollstrecken. Und China wendet nach wie vor ein kombiniertes Programm, das klingt jetzt sehr zynisch, das ist es auch, an. Und es ist ein Programm, das besteht aus Giftspritze und Entnahme von Organen, die zum Tod Verurteilten werden mit einer Giftspritze hingerichtet und der Staat handelt dann nachher zum Teil mit den Organen dieser Personen. Also es ist fast etwas ein Business-Konzept dahinter.
Das ist ja ein Bereich, von dem man sagen kann, da ist die chinesische Führung tatsächlich immun dagegen. Da lässt sie sich nicht dreinreden, Proteste hin oder her.
Ja, das ist so.
Wir haben einen zweiten Bereich, das ist die Situation der Meinungsäußerungsfreiheit. Wir wissen alle, dass der Menschenrechtsaktivist Hu Jia inhaftiert wurde im Dezember letzten Jahres und er ist nur einer von vielen. Es sieht nicht so aus, als ob sich die Lage der Menschenrechte, die Meinungsäußerungsfreiheit in irgendeiner Weise gebessert hätte in China, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele.
Das ist tatsächlich so. Man muss hier unterscheiden den Zugang zu Informationen und das Verbreiten von Informationen. Und beim Zugang zu Informationen ist China führend in der Beschränkung von Informationsrechten, wie zum Beispiel der Zugang zum Internet, die Möglichkeit, bestimmte Webseiten abzurufen. Und diese Zensurmaßnahmen, die wurden systematisch verschärft. Und die haben mittlerweile ein Niveau erreicht, das sonst nirgends auf der Welt besteht. Das macht es sehr schwierig, sich für Personen in China sich überhaupt zu informieren, was geschieht und auch sich zu informieren, wie wird eigentlich mein eigenes Land wahrgenommen von außen. Auf der anderen Seite hat China unter dem Druck, sage ich jetzt, der Olympischen Spiele gesehen, wir müssen uns als offenes Land präsentieren. Und die Reaktion war die, dass man gesagt hat, Journalisten dürfen sich während der Olympischen Spiele, also etwas länger auch noch und etwas früher, frei bewegen im Land und sie haben freien Zugang zu allen Personen. Diese Erleichterung, die wird dann aber wieder abgeschafft und das wird häufig übersehen. Es ist also eine ganz typische Reaktion, wie zeigen wir uns als weltoffenes Land. Und das war auch der Grund, warum man Hu Jia verhaftet hat. Er hat nämlich kritisiert, China halte seine Versprechungen, die im Vorfeld der Olympischen Spiele gemacht wurden, nicht ein. Und das bringt wieder diesen Gesichtsverlust mit sich, der nicht toleriert wird von der chinesischen Regierung.
Gesichtsverlust, um das hier noch einzufügen, ist ja für China und für die chinesische Kultur ein Problem.
Ja, das ist so. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt in der westlichen Welt, dass Druck unter Umständen zu einer Gegenreaktion führt, welche die Situation der betroffenen Personen noch verschlimmert.
Und da ist ja eines der diffuseren Kapitel die Frage der Zwangsarbeit. Das scheinen Programme im Gang zu sein, auch wieder im Umfeld der Olympischen Spiele, Umerziehungsprogramme für Erwachsene und für Jugendliche. Was hat es da auf sich?
Ja, diese Umerziehungsprogramme, die gibt es schon lange. Es ist so, dass wenn Personen verhaftet werden wegen subversiver Aktivitäten, das kann Falun Gong sein, das können Tibeter sein, das können auch Uiguren sein, dann werden sie einem Programm unterzogen, das dazu führen soll, sie mehr auf die Parteilinie einzuschwenken. Und diese Programme bestehen aus sehr harter körperlicher Arbeit, die verbunden wird dann mit dem Zwang, bestimmte Aussagen zu widerrufen oder beispielsweise den Dalai Lama zu verunglimpfen, dem eigenen Glauben abzuschwören. Das sind ganz, ganz massive Eingriffe in die Persönlichkeit. Und was wir in jüngster Zeit auch beobachten, was sehr besorgniserregend ist, das ist ein Programm, in dem in ärmeren Gegenden Schulen finanziert werden sollen. Also um Kosten einzusparen, werden diese Schulen verpflichtet, die Kinder zu beschäftigen und Einkommen zu generieren. Und das führt dazu, das sehen wir jetzt, dass sehr junge Kinder, also unter 12 Jahren, zu ganz harter Arbeit in der Landwirtschaft gezwungen werden. Das ist sehr problematisch.
Im Zusammenhang mit den Unruhen in Tibet, mit dem harten Eingreifen der chinesischen Führung in Tibet, kam mit einem Mal das Wort Boykott der Olympischen Spiele auf. Einmal generell gefragt, Christine Kaufmann, aus dem Völkerrecht. Was sind die Erfahrungen mit solchen Boykottmaßnahmen? Taugen die etwas? Taugen die insbesondere auch gegenüber einer chinesischen Führung, die, wir haben es gehört, Angst davor hat, das Gesicht zu verlieren?
Ja, es geht bei einem Boykott ja um eine Sanktionsmaßnahme. Das ist eigentlich eines der traditionellen Zwangsmittel im Völkerrecht. Und man kann hier das Beispiel der Sanktionen gegen den Irak erwähnen. Das war ein eigentlicher Wendepunkt in der Erkenntnis. Man hat gegen den Irak Sanktionen verhängt und dann gesehen, dass diese Wirtschaftssanktionen vor allem die Zivilbevölkerung treffen. Sie haben zu ganz dramatischen Zuständen in Spitälern geführt, eine sehr, sehr hohe Kindersterblichkeit. Und das hat zur Einsicht geführt dann in der UNO, so kann es nicht weitergehen, das ist kein tragfähiges Konzept. Und man spricht jetzt häufig von Smart Sanctions, also Sanktionen, die eigentlich die Personen treffen sollen, die auch etwas ändern können. Es nützt ja nichts, wenn die Zivilbevölkerung dann leidet, die eigentlich die Situation gar nicht positiv beeinflussen kann. Und das bedeutet, man friert Gelder ein, man erhebt Reisebeschränkungen für Minister, für Regierungspersonen, also ganz gezielte Maßnahmen. Und bei China besteht eigentlich Konsens, dass ein Boykott der Olympischen Spiele absoluter Unsinn wäre, nicht das erwünschte Ziel bringen würde. Das Ziel ist ja nicht die Demütigung des Staates, das Ziel muss ja sein, die Situation zu verbessern. Und gerade in dieser speziellen Konstellation, wenn ein Land so stark dem öffentlichen Publikum ausgesetzt ist, kann ein Boykott kontraproduktiv sein. Das heißt aber nicht, dass man nichts tun sollte. Und das ist natürlich viel schwieriger, als einfach zu sagen, wir gehen nicht, wir ziehen unsere Delegationen zurück. Und es gibt jetzt verschiedene Ebenen, auf denen man aktiv werden könnte, aktiv werden muss, um die Situation zu verbessern.
Nämlich?
Es sind zum einen einmal die Staaten, die verpflichtet sind, China auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Stichwort Menschenrechtsdialog, das macht ja auch die Schweiz, die in einem Dialog ist mit anderen Ländern, die eine schwierige Menschenrechtssituation kennen. Das ist das eine. Das kann damit verbunden werden, dass ein Staatsoberhaupt sagt, ich gehe nicht an die Eröffnungsfeier, wenn dieser Dialog nicht zustande kommt, dass man mindestens einmal das Gespräch führt. Die zweite Ebene sind sicher auch Unternehmen. Ich denke an die Sponsoren. Wenn wir jetzt über die Olympischen Spiele sprechen, aber auch Unternehmen, die in China investieren. Und da haben wir eine ganz spezielle Situation völkerrechtlich. Das wird oft übersehen, dass Unternehmen selber direkt nicht an die Menschenrechte gebunden sind.
Direkt nicht, aber es gibt ja so etwas wie einen Courant Normal, der sich in den letzten Jahren eingestellt hat, gerade bei Investitionen in China, gerade bei großen Konzernen, dass man jetzt grob gesagt hat, nun gut, wir investieren in China, aber wir mischen uns nicht ein direkt in die Situation der Innenpolitik, heißt auch, wir mischen uns nicht ein in die ganze Menschenrechtsdiskussion. Das ist ja ein Courant Normal, der so zumindest rechtsethisch gesehen nicht ganz so haltbar ist.
Ja, es sind verschiedene Aspekte. Ich glaube, das eine, das wichtig ist, ist, dass einmal die Staaten verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass ihre Unternehmen nicht gegen Menschenrechte verstoßen. Das ist mal ganz wichtig. Aber das bezieht sich eigentlich auf das eigene Staatsgebiet primär. Also die Schweiz muss dafür sorgen, dass ihre Unternehmen in der Schweiz sich an die Menschenrechte halten. Und die Frage ist dann natürlich, wie ist es in China? Und das ist umstritten. Man geht aber davon aus, dass die Schweiz, wie jedes andere Land, dafür sorgen muss, dass das Unternehmen nicht aktiv Menschenrechte in anderen Ländern verletzt. Da besteht eigentlich Konsens. Die Preisfrage ist, wie macht man das? Für Unternehmen steht nicht primär das Menschenrechtsabkommen der UNO im Zentrum, sondern es geht um den Ruf des Unternehmens, es geht auch darum, Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen effizient produziert werden kann. Und wir haben heute sehr viele große Unternehmen, die sich völlig im Klaren sind, dass die Menschenrechte einzuhalten sind und die auch viel unternehmen. Und die Instrumente, die da gewählt werden, das sind zum Teil Verhaltenskodizes, dass ein Unternehmen selber sagt, ich verpflichte mich, diesen Standard einzuhalten. Und es gibt auch Initiativen der UNO, der OECD, solche Richtlinien festzulegen. Also Global Compact ist ein Beispiel. Die sind aber alle nicht verbindlich. Und die sind immer mit dem Problem verbunden, dass ich als Unternehmen sagen kann, ja, ich halte mich daran, aber man kann es ja nicht wirklich überprüfen. Und da besteht die Gefahr eines Persilscheins, auch eines Missbrauchs dann dieser Kodizes.
China ist einer der größten Handelspartner der Schweiz geworden. Und es steht ja eigentlich deutlich in Artikel 54 der Bundesverfassung, dass bei der Ausgestaltung der Außenhandelspolitik die Schweiz zur Achtung der Menschenrechte beitragen muss. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist das nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen, insbesondere nochmals in einem Land wie China.
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Aber die Schwierigkeit in der Schweiz ist nicht nur die, dass der Dialog mit den Unternehmen dann stattfinden muss, dass man herausfinden muss, wo können wir überhaupt Einfluss nehmen. Es beginnt eigentlich schon früher. Wir haben im Moment kein Verfahren, um die Menschenrechte in die Außenhandelspolitik einzubetten. Das heißt, es wird nicht routinemäßig überprüft, wie sieht die menschenrechtliche Situation aus. Das wäre ja eigentlich das logische Vorgehen. Und dass man sich dann überlegt, wo kann man Einfluss nehmen, wo muss man auch sagen, man kann keinen Einfluss nehmen, es ist nicht möglich in der momentanen Konstellation, aber wir sind eigentlich noch nicht einmal an diesem Punkt.
Warum eigentlich nicht? Warum wird bei Entscheiden zum Beispiel der Exportrisikogarantie diese Frage nicht ganz generell und ganz rigoros geprüft? Ich denke an die Investitionen schweizerischer Unternehmen, an den Drei-Schluchten-Staudamm in China, wo ja Millionen von Menschen umgesiedelt werden mussten und die Frage der Menschenrechte genau bis heute eigentlich ein Dauerbrenner bleibt.
Ja, das war ein Thema ja auch im Parlament bei der Verabschiedung dieses Gesetzes über die Exportrisikogarantie. Man hat sich dort gegen einen klaren Bezug zu den Menschenrechten entschieden, aus der Überlegung, es sei nicht Aufgabe der Wirtschaft, die Menschenrechte zu thematisieren. Das kann man an sich vertreten. Es ist sicher nicht die primäre Aufgabe der Wirtschaft, Menschenrechtspolitik zu betreiben. Aber es wäre Aufgabe der Wirtschaftspolitik, hier einen konsistenten Ansatz zu verfolgen. Und im Moment haben wir etwas eine Aufgabenteilung, dass sich das EDA einsetzt für die Menschenrechte. Ich überspitze es jetzt etwas. Und das Departement, Volkswirtschaftsdepartement für die Wirtschaft, und dass eigentlich kein übergreifendes Konzept hier besteht. Hier müsste einfach ein integrierter Ansatz vorliegen. Und das ist, wenn man da diesen Faden jetzt noch etwas weiterspinnt, sicher generell ein Problem, dass die Menschenrechte, die ein so zentrales Thema sind, einer der Grundpfeiler unserer Verfassung, dass die eigentlich ganz schlecht in die alltäglichen politischen Prozesse eingebunden sind. Es ist für uns völlig normal, wenn ein Einkaufszentrum gebaut wird, dass dann die Umweltverträglichkeit zu prüfen ist. Bei den Menschenrechten machen wir das nicht.
Wenn ich die Berichte zum Beispiel der OSEC, der Schweizerischen Außenhandelsorganisation, oder auch des Bundesamtes für Außenwirtschaft oder des SECO mir anschaue, und da das Kapitel China aufschlage, dann finde ich eine ganze Reihe von Hinweisen auf Zollbestimmungen, auf Baubestimmungen, auch auf arbeitsrechtliche Bestimmungen, wie man sich in China bewegen soll, Tipps für Unternehmen, aber keinen Hinweis auf die Menschenrechte.
Ja, da besteht auch ein Informationsdefizit. Und zwar muss man sich einmal vorstellen, wenn ein Unternehmen in China investiert oder beispielsweise T-Shirts in China produzieren lässt, dann ist das ja eine lange Produktionskette. Irgendwo wird der Stoff fabriziert, dann wird er gefärbt, dann wird das T-Shirt genäht. Und das sind verschiedene Zulieferanten, die hier beteiligt sind. Wenn jetzt ein Unternehmen sicherstellen will, dass dieses T-Shirt, ich sage jetzt, anständig produziert wird, dann muss es ganz genau wissen, wo wird eigentlich was gemacht und unter welchen Bedingungen. Das ist nicht immer ganz einfach. Also das wäre der erste Schritt, einmal wirklich zu wissen, wie wird mein Produkt überhaupt hergestellt. Und der zweite Schritt dann der, zu wissen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen in China, was müssen diese Zulieferanten einhalten, schon unter chinesischem Recht. Das ist auch nicht einfach herauszufinden. Und dann die zweite Frage, wie weit kann ich jetzt als Unternehmen gehen? Also wo soll ich denn jetzt die Grenze, sagen wir, für Kinderarbeit ansetzen? Was wäre ein gutes Konzept? Und wir haben im Moment in der Schweiz wenig Möglichkeiten, Antworten auf diese Fragen zu geben.
Bräuchte es denn ein Monitoring-System und wäre es überhaupt denkbar, dass die chinesische Führung eine solche Überwachung, eine solche Kontrolle zulassen würde?
Was wir im Moment sehen, ist, dass Unternehmen, große Unternehmen, ein Interesse daran haben, selber diese Prozesse zu dokumentieren. Ich nenne jetzt zum Beispiel ABB, nicht in China, aber in anderen Ländern, die das sehr systematisch machen, genau in der Überlegung, wir wollen die Menschenrechte einhalten und da müssen wir zuerst wissen, wo können wir überhaupt etwas beeinflussen. Also hier ist die Wirtschaft sogar zum Teil weiter als die Politik. Was jetzt effektiv fehlt, ist eine Anlaufstelle auch, wo diese Informationen abgerufen werden können. Ein großer Konzern wie ABB kann sehr viele Informationen selber beschaffen, kann sich auch an ausländische Stellen wenden. Aber das ist für ein kleineres, mittleres Unternehmen, das sehr innovativ ist, weltweit tätig ist, nicht möglich. Dort fehlt es an den Ressourcen. Und das ist eine der Grundbedingungen, um hier eine aktivere Politik führen zu können, diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen und auch zu schaffen.
In einem Bericht der OSEC, der Schweizerischen Außenhandelsorganisation, wurde darauf hingewiesen, dass Arbeitskräfte von unter 84 Dollar pro Monat langsam knapp werden. Da sind Unternehmen dazu übergegangen, mit Strafklauseln die Arbeiter an sich zu binden. Wären denn solche überhaupt zulässig?
Ja, es ist ein sehr komplexer Themenbereich, die ganze Frage der Wanderarbeiter in China. Und da muss man zuerst einmal wissen, dass nicht jeder Chinese dort arbeiten darf, wo er arbeiten will. Wenn ich also auf dem Land lebe, brauche ich eine Bewilligung, damit ich in die Stadt ziehen kann und dort arbeiten darf. Und diese Bewilligung wird von der Regierung erteilt. Die Regierung plant damit auch etwas, die Ressourcen an Arbeitskräften, dass überall genügend zur Verfügung stehen. China im Vorfeld jetzt der Olympischen Spiele, und da haben wir tatsächlich einen sehr direkten Zusammenhang, diese Bewilligungen erhöht, weil ein riesiger Bedarf an billigen Bauarbeitern vor allem bestand, wenn wir an alle diese Bauwerke denken, jetzt nicht nur für die Spiele selber, sondern auch die Kosmetik, die betrieben wurde, damit sich Beijing schön präsentieren kann. Die Bedingungen sind schlecht, das ist etwas vom Schlimmsten, was wir kennen an Arbeitsbedingungen. Die Personen sind auch nicht versichert. Und dass dann Unternehmen versuchen, Personen an sich zu binden, weil die Ressourcen knapp sind, das ist ja an sich verständlich. Und diese Strafklauseln, die werden aktuell vor allem angewandt für qualifizierte Mitarbeiter. Die gibt es auch, die fallen aber nicht unter diese traditionelle Kategorie der Wanderarbeiter. Nach chinesischem Recht ist eine solche Klausel zulässig, aber sie ist dem Rechtsverständnis völlig fremd. Also die Chinesen können gar nicht recht nachvollziehen, was das soll.
Im Widerstreit kultureller Auffassungen, auch im Widerstreit wirtschaftlicher Interessen, rückt jetzt China ins Zentrum der Aufmerksamkeit mit den Olympischen Spielen, mit einem ganzen Rucksack voller Probleme im Bereich der Menschenrechte. Christine Kaufmann, Sie waren kürzlich in China, haben dieses Land gesehen. Was wäre denn eine kluge, eine auch nachhaltige und eine produktive Art, um dieses Thema mit der chinesischen Führung anzusprechen?
Ich sehe durchaus eine Chance jetzt in den Olympischen Spielen, dass die chinesische Regierung zu einem Dialog verpflichtet werden kann. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, in der Druck jetzt zu einem sinnvollen Ergebnis führen kann. Ich glaube nicht an Sanktionen und Boykotte. Ich denke, das würde auch nicht verstanden von der chinesischen Bevölkerung. Das würde im Gegenteil eigentlich das Regime noch stützen. Ich hoffe, dass die Staaten und auch die Unternehmen, vor allem die Sponsorunternehmen, auf diesen Dialog hin drängen, dass sie auch verlangen, dass jetzt aktuell die Tibet-Frage aufgenommen wird. Man spricht ja auch davon, ein UNO-Mandat hier einzusetzen. Ich verspreche mir davon einiges. Ob dieser Effort dann anhalten wird über die Olympischen Spiele hinaus, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie ernst es auch den Regierungen, auch unserer eigenen, damit ist. Oder ob eben auch die westlichen Staaten vor allem ihre eigene Bevölkerung beruhigen wollen. Wir machen jetzt etwas während der Olympiade und dann gehen wir zurück zum Courant Normal.
China, Tibet, die Menschenrechte und das große Geld. Sie hörten eine Sendung von Christoph Keller. Kontext ist um 18.30 Uhr nochmals zu hören hier auf DRS2 oder auf dem Internet unter www.drs2.ch, wo Sie diese Sendung auch als Podcast kriegen können. Morgen heißt es dann wieder 68 wird 40.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.